Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In der NATO wächst immer mehr die Sorge vor der Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen nach dem Zerfall der Sowjetunion. Die Teilnehmer der 29. Konferenz für Sicherheitspolitik in München forderten deshalb heute eine effektive Kontrolle über atomare, biologische und chemische Waffen aufzubauen. US-Vizepräsident Quayle erklärte, die USA planten ein neues Abwehrsystem im Rahmen des SDI-Programms, das auch den europäischen NATO-Partnern Schutz bieten könne.
Ein Gespenst ging um auf der Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik. Das Gespenst von der unkontrollierten Weitergabe von Atomwaffen aus den GUS-Staaten an Dritte Weltländer, von vagabundierenden Atomwissenschaftlern, die ihr Wissen gegen Höchstgebot an Staatsterroristen weitergeben. Immer wieder wurde von den Teilnehmern das Thema auf die neue Atomgefahr gebracht, sei es vom Bundesverteidigungsminister, vom holländischen Außenminister oder von prominenten US-Senatoren. Heute war es der amerikanische Vizepräsident, der das Horrorszenario an die Wand malte. Ich hoffe, sagte Dan Quayle, dass die Frage der Weitergabe von Atomwaffen noch wesentlich ernster genommen wird als bisher. Im Jahr 2000 werden 15 weitere Nationen ballistische Raketen haben. 8 weitere Nationen werden Atomwaffen besitzen. 30 Staaten werden chemische Waffen produzieren. Wie können diese Gefahren gebannt werden? NATO-Generalsekretär Manfred Wörner schlug eine Stellenbörse für Atomwissenschaftler aus den GUS-Staaten vor. In der Frage des Schutzes vor ballistischen Waffen ist das ehemals viel geschmähte SDI wieder aktuell. Edward Teller, Vater von SDI, beschrieb eine globale, weltraumgestützte Verteidigungsinitiative, die vor ballistischen Raketen schützen soll, abgefeuert von Desperados vom Schlag eines Saddam Hussein. Dass Boris Jelzin da mitmachen will, wird von Vizepräsident Quayle begrüßt. Eine gemeinsame amerikanisch-russische Entwicklung des modifizierten SDI-Systems hält Quayle aber für problematisch.
Am Nachmittag kam Vizepräsident Quayle mit seiner Frau zu einem Privatbesuch bei Bundeskanzler Kohl nach Oggersheim in der Pfalz. Kohl sagte, das Bündnis Europas mit den Vereinigten Staaten sei eine Voraussetzung für Frieden und Freiheit in der Welt. Diese Lektion hätten die Deutschen gelernt. Quayle erwiderte, die amerikanische Regierung schätze den Rat des Kanzlers in wichtigen politischen Fragen.
In Moskau haben heute sowohl die Gegner als auch die Anhänger des russischen Präsidenten Jelzin für ihren politischen Kurs demonstriert. Es waren die größten Massenkundgebungen seit dem gescheiterten Putsch im August.
Die Kommunisten auf dem Marsch. Ihre Organisation funktioniert noch. Die Blocks marschieren nach Stadtvierteln geordnet, ganz im alten Stil. Und das nicht nur in Moskau, sondern gleichzeitig in vielen Städten Russlands, obwohl sie verboten sind. Nieder mit Jelzin, daneben der Judenstern. Die Parolen sind die alten. Der Machtverlust der Partei und der Sowjetunion werden beklagt. An gute alte Zeiten. Mit niedrigen Preisen wird erinnert. Aber ein Hungermarsch ist das nicht. Doch die größte kommunistische Kundgebung mit rund 100.000 Menschen. Als sie noch in der Opposition waren, haben die Demokraten freilich mehr als doppelt so viele Leute auf die Beine gebracht. Für den Drachentöter Jelzin gingen viele heute auf die Straße. Gegendemo gegen den kommunistischen Aufmarsch aber etwas kleiner. Aus der Opposition heraus ließ sich eben besser zu Demos aufrufen. Nun muss man Jelzins ganze Politik mittragen und hat Zweifel. Immerhin lebhafter und enthusiastischer als bei den Kommunisten war es doch. Sie fordern, die Wirtschaftsreform entschiedener voranzutreiben, warnen vor den rot-braunen Gefahr und sagen, die Kommunisten sitzen noch überall im Schaltapparat.
Bilanz am Abend. Die hohen Preise und die Versorgungsschwierigkeiten haben den Kommunisten nicht den Zulauf gebracht, den sie erhofften und den Jelzins Freunde für die Zukunft immer noch befürchten. Wahrscheinlich stimmen die Meinungsumfragen. 56% aller Russen, so heißt es, wollen Jelzin da lassen, wo er ist, an der Regierung. 10% wollen ihn absetzen. Aber die andere Zahl, 80% von allen Befragten, wollen mit Politik und Demonstrationen aus Enttäuschung nichts mehr zu tun haben. Entwarnung für Jelzin ja, aber nur vorläufig.
In Algerien hat sich die Krise am Wochenende weiter verschärft. Die algerische Regierung verstärkte ihren Druck auf die Islamische Heilsfront FIS, indem sie für heute alle öffentlichen Versammlungen verbot. Algerische Medien rechnen damit, dass die seit Mitte Januar herrschenden Machthaber die FIS verbieten werden.
Mohamed Boudiaf, Präsident des Hohen Staatskomitees, tagt seit heute Morgen mit den Vorsitzenden von 8 Parteien des demokratischen Lagers. Die Islamische Heilsfront fehlt. Keine der anwesenden Parteien hatte nennenswerte Erfolge beim ersten Wahlgang der dann abgebrochenen Wahlen zu verzeichnen. In Algier verdichten sich die Gerüchte, dass nach dieser Sitzung der Ausnahmezustand verkündet wird. Zuvor hatte Boudiaf Ben Bella empfangen, den ersten Präsidenten Algeriens, der gegen Boudiafs Willen 1962 das Einparteienregime in Algerien eingeführt hatte. Zur selben Stunde wurde das Büro der Islamischen Heilsfront im Zentrum Algiers von Polizeikräften geschlossen. Die anwesenden Heilsfront-Mitglieder wurden festgenommen, darunter 2 Mitglieder des Majlis el-Shura, des höchsten Gremiums der Heilsfront. Eid Ahmed, Vorsitzender der sozialdemokratischen FFS, blieb dem Treffen mit Staatskomiteepräsidenten Boudiaf gleichfalls fern. Eid Ahmed hatte von allen demokratischen Parteien die meisten Stimmen gewonnen. Die sozialen Probleme Algeriens werden weder durch den Ausnahmezustand gelöst, noch durch ein Verbot der Islamischen Heilsfront. Klare Worte der demokratischen Presse Algeriens von heute an die Adresse von Staatspräsident Boudiaf.
Beim Absturz eines Charterflugzeugs im westafrikanischen Staat Senegal sind heute Morgen mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Die übrigen 28 Insassen wurden verletzt, ein Drittel von ihnen schwer. Die vom Reiseunternehmen Club Méditerranée gecharterte Maschine wollte französische und belgische Urlauber von Dakar aus in ein Feriendorf nahe der Ortschaft Diouloulou bringen. Nach Angaben von Überlebenden hat der Pilot die Landebahn verfehlt.
In Trippstadt bei Kaiserslautern brannte in diesem Mehrfamilienhaus die Dachgeschosswohnung völlig aus. 10 Menschen kamen dabei vergangene Nacht ums Leben. Unter den Toten sind 8 Kinder im Alter zwischen 1,5 und 12 Jahren, ihre Mutter und der Onkel. Der Vater konnte sich als einziger retten, er liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Brandursache ist vermutlich ein überhitzter Ofen. Als die Feuerwehr bei dem alleinstehenden Haus eintraf, brannte das Dachgeschoss schon lichterloh.
Wegen Fälschung der DDR-Kommunalwahl vom Mai 1989 will die sächsische Justiz nun auch den früheren Dresdner SED-Bezirkschef Hans Modrow vor Gericht stellen. Generalstaatsanwalt Hertweg erklärte dazu der Berliner Morgenpost, man verfüge bereits über genügend belastendes Material. Zunächst werde man jetzt beantragen, die Immunität des früheren DDR-Ministerpräsidenten und heutigen PDS-Bundestagsabgeordneten aufzuheben. Dagegen erklärte Sachsens Justizminister Heidmann gegenüber der Zeitung Die Welt, das bisherige Ermittlungsergebnis reiche für eine Anklage noch nicht aus. Der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf hat sich dafür ausgesprochen, die Einkommen in den neuen Bundesländern anzuheben und zugleich an längeren Arbeitszeiten festzuhalten. Im Sender RIAS meinte Biedenkopf, dies sei ein guter Weg, um dem Verlangen der ostdeutschen Arbeitnehmer nach einem dem Westen angeglichenen Lohn- und Gehaltsniveau entgegenzukommen. Bundeslandwirtschaftsminister Kichle hat es als unredlich bezeichnet, von den Bauern Einkommenseinbußen zu verlangen, außerhalb der Landwirtschaft aber für höhere Gehälter und sinkende Arbeitszeiten zu plädieren. Er reagierte damit heute im Hessischen Rundfunk auf Forderungen nach dem Abbau der Agrarsubventionen im Zuge der Liberalisierung des Welthandels. Dies würde auch zu Einkommenssenkungen für die Landwirte führen. Darüber hinaus, so Kichle, würden von den Bauern auch noch kostenlose Mehrleistungen für den Umweltschutz verlangt. Am ersten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Albertville gab es für die deutsche Mannschaft im Eisschnelllauf 2 Medaillen. Im Rennrodeln ist Georg Hackl auch auf Medaillenkurs. Der Berchtesgadener führt nach 2 Läufen vor der morgigen Entscheidung. Im Abfahrtslauf der Männer verpasste Markus Wasmeier knapp den 3. Platz. Die deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verlor ihren Auftakt gegen Finnland mit 1:5. Den heutigen Tag fasst Ulf von Malberg zusammen.
Die Weltrekordhalterin aus Erfurt, Gunda Niemann, wurde ihrer Favoritenrolle im 3000 Meter Eisschnelllauf der Damen voll gerecht. In Albertville lief die 25-jährige Welt- und Europameisterin mit 4 Minuten 19,90 Sekunden Bestzeit und holte sich die Goldmedaille vor ihrer Vereinskameradin Heike Warnicke und der Österreicherin Emische Hunyadi. Ihr Stil ist zwar nicht so elegant wie der von Heike Warnicke, aber ungeheuer kraftvoll. Und das kam heute und hier zum Tragen. Gold und Silber für Deutschland. Nomen est omen. Die Startnummer 1 brachte dem Österreicher Patrick Ortlieb, einem Mann, der noch nie ein Weltcuprennen gewonnen hat, die Goldmedaille im Abfahrtslauf der Herren. Sein erster Platz war ebenso überraschend wie der zweite des Franzosen Franck Picard. Dritter wurde der Österreicher Günther Mader. Auf der technisch sehr anspruchsvollen Strecke kam Markus Wasmeier aus Schliersee auf Platz 4 und verfehlte die Bronzemedaille um 15 Hundertstel Sekunden. Hans-Jörg Tauscher aus Oberstdorf wurde Siebenter hinter dem hohen Favoriten Franz Heinzer aus der Schweiz. Und hier der Zieleinlauf von Markus Wasmeier. Die österreichischen Skispringer feierten auf der 90-Meter-Normalschanze einen Doppelsieg. Ernst Vittorio gewann vor seinem 17-jährigen Landsmann Martin Höllwart und Toni Nieminen aus Finnland. Bester Deutscher wurde Heiko Hunger aus Klingenthal auf Platz 7. Jens Weißflog aus Oberwiesenthal belegte den 9. Rang.
In der Fußball-Bundesliga gab es am Abend noch eine Begegnung. Duisburg unterlag Leverkusen mit 1:2. Doppelweltmeisterin Katrin Krabbe und ihre Clubkameradinnen Grit Breuer und Silke Möller stehen weiter unter dem Verdacht, die bei einem Trainingslager in Südafrika entnommenen Urinproben manipuliert zu haben. Im Analysebericht der Gegenprobe durch Professor Donicke in Köln wurde festgestellt, dass alle Proben der drei Athletinnen vollkommen identisch waren. Zu möglichen Konsequenzen äußerte sich am Rande der deutschen Hallenmeisterschaften in Karlsruhe der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Helmut Mayer.
Wir haben heute mit den Athletinnen bzw. ihren Rechtsvertretern und ihren sonstigen Vertretern gesprochen. Und nach dieser Anhörung sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir noch einiges recherchieren müssen und noch einmal feststellen müssen. Es sind noch einige Sachen zu regeln. Und da wollen wir sehr gewissenhaft vorgehen. Und das Präsidium wird sich in allernächster Zeit wiederfinden, um die Entscheidung zu treffen.
Gab es seitens der Rechtsbeistände der Athletinnen möglicherweise den Druck auf Sie und das Präsidium des DLV, Schadensersatzforderungen anzumelden, falls die Athletinnen gesperrt würden und nicht bei lukrativen Hallensportfesten in den nächsten Wochen starten könnten?
Das hat keine Rolle gespielt.
Katrin Krabbe am Start für den Endlauf über 60 Meter. Die Neubrandenburgerin siegte in der korrigierten Zeit von 7,11 Sekunden. Zu der völligen Übereinstimmung der Urinproben sagte sie:
Ich habe da gar keine Erklärung für. Da muss manipuliert worden sein. Es ist jetzt wieder eine Presseerklärung rausgekommen. Ich denke, dass wir richtig frei darüber reden können, wenn das alles abgeschlossen ist. Wir sind uns sicher, wir sind unschuldig, wir wissen es. Und deshalb ist uns wirklich unerklärlich.
Danke Ihnen.
Es hat uns auch hart getroffen, muss ich sagen.
Meine Damen und Herren, soeben wird aus Algier gemeldet, dass der Staatsrat den Ausnahmezustand über das Land verhängt hat. Er wird noch heute Abend wirksam werden. Die Wettervorhersage für Montag, den 10. Februar.
Von gebietsweisem Nebel abgesehen, ist es über Deutschland wolkenlos. Der Nebel löste sich zum Teil auf. Gleichzeitig kam ein Wolkenband, das sich von der Nordsee ausgehend über Westeuropa nach Portugal erstreckte, langsam nach Osten voran. Das Wolkenband gehört zu einer Kaltfront, die im Laufe der Nacht und des morgigen Tages Deutschland überqueren wird. Hinter ihr fließt kalte Meeresluft ein. Die Vorhersage für morgen. Anfangs bedeckt und zeitweise etwas Regen. Im Laufe des Vormittags im Westen, nachmittags auch in den anderen Gebieten, Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte um 3 Grad, bei Aufklaren im Osten und im Südosten leichter Frost. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 8 Grad. Mäßiger, im Norden auch frischer, zeitweise böiger Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten: am Dienstag überwiegend stark bewölkt und vor allem nach Süden hin zeitweise Regen, mild.